Willkommen bei meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen.
Heute geht es für die nächste Fastenwoche mit der nächsten sittlichen, moralischen Tugend weiter. Und zwar kommen wir heute zur Gerechtigkeit. Und ich werde, so wie letzte Woche, heute in dem ersten Teil die verschiedenen Untertugenden, die wichtig sind, dass man beginnt zu entwickeln, aufzählen und bei der einen oder anderen auch ein bisschen was erklären, was damit gemeint ist. Zumindest soweit ich das bisher verstehe. Es ist jeder von euch, der etwas da korrigieren möchte, herzlich eingeladen, das bitte auch zu tun. Ich beschäftige mich ja noch nicht so extrem lange mit diesen ganzen Untertugenden, bin da erst relativ neu dazugekommen und möchte das aber weitergeben, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Und bitte eben jeden, der da mehr Ahnung davon hat, auch in den Kommentaren unten etwas dazu zu sagen. Ich beginne heute mit dem ersten Teil, wo ich eben nur die Tugenden aufbringe, und so wie letzte Woche auch, wird es dann ein zweites Video geben, wo ich dann die Laster bringe und wo wir dann schauen müssen, welches Laster muss ich sozusagen durch die gegenüberliegende Tugend, die ich heute vorstelle, bearbeiten. Ich habe euch letzte Woche schon dazu erzählt, dass eben die Erkenntnis der Laster nicht dazu dient, uns fertig zu machen, psychisch oder sowas. Also das ist vielleicht am Anfang so, sondern eigentlich dazu dient, dass wir verstehen, oh, da gibt es eine Tugend, die ich entwickeln möchte und die mir schwerfällt. Also ist es wichtig, dass ich lerne, diese gegenüberliegende Tugend zu entwickeln. Fangen wir also mit der Gerechtigkeit an. Es gibt dazu 19 Untertugenden. Letztes Mal waren es nur 8, heute gibt es 19. Also die Gerechtigkeit ist wichtig. Was ist mal die Gerechtigkeit im Allgemeinen? Die Gerechtigkeit bedeutet, dass ich einem anderen das Recht zugestehe, das ihm auch zusteht. In manchen Fällen bedeutet es auch, seine eigene Gerechtigkeit ein wenig zu verteidigen, was einem selbst zusteht. Aber das steht weniger im Vordergrund bei dieser Tugend, als weil das die meisten an sich eh diese Tendenz haben, außer vielleicht ein paar Individuen. Aber das wollen wir jetzt einfach mal außen vor lassen. Es geht hauptsächlich darum, dass wir, jeder von uns, darum kämpfen muss, dass wir dem anderen, also jemand, der nicht wir ist, also wir selbst, also ich selbst, bereit bin, sein Recht ihm zuzugestehen und im Notfall auch zu verteidigen. Und wir beginnen gleich einmal mit der ersten Tugend. Heute werde ich vielleicht nicht ganz so viel dazu als Kommentar geben wie letztes Mal. Wir schauen einmal, wie lang das Video heute wird. Die erste Tugend ist kommutativ. Das bedeutet die Gerechtigkeit zwischen Individuen. Das heißt, zwischen einfach zwei Personen, dass jeder dieser beiden Personen den anderen sozusagen ein gewisses Recht zusteht. Besonders wichtig natürlich in Freundschaften, in der eigenen Familie, im Arbeitsumfeld, dass ich nicht nur meine Rechte kenne, sondern dass ich dem anderen auch seine individuellen Rechte zugestehe und ihm auch sozusagen erlaube, sie auch auszuführen. Das ist ganz, ganz wichtig. Zweitens, rechtlich. Die Gerechtigkeit des Einzelnen gegenüber dem Gemeinwohl. Damit ist gemeint, jeder Staat, in dem wir leben, hat ein gewisses Recht. Und natürlich ist das sozusagen das Gemeinwohl, auf das sich die Individuen in diesem Staat über Generationen in manchen Staaten geeinigt haben. Und das steht im Gesetzestext. Und solange dieses Recht nicht an sich einem moralischen oder Naturrecht oder Kirchenrecht entgegensteht, ist das grundsätzlich einmal zu achten. Es ist grundsätzlich einmal zu achten. Schwierig wird es nur, wenn es um Rechte geht, die der Staat Individuen zugesteht, die die Rechte von anderen wieder dafür einschränken. Ja? Also das ist jetzt mein persönliches Statement dazu. Da muss man ein bisschen aufpassen, was da Gerechtigkeit betrifft. Aber das ist nicht unser Bier, sondern dazu ist der Staat da. Also wenn jemand von euch merkt, dass in eurem Gemeinwohl, in eurem Bezirk, in eurer Stadt oder in eurem Staat Gesetze beschlossen werden, die dem Gut der Gerechtigkeit entgegenstehen, was wir auch aus der Historie und in manchen Ländern vielleicht auch aktuell wissen, dass geschehen kann, dann wäre es zum Beispiel in einem demokratischen Land ein Akt der Tugend, seine jeweiligen politischen Vertreter darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht sind die Politiker, die das beraten haben, von nur einer Seite informiert worden und kennen die andere Seite gar nicht, weil es nicht ihr Spezialgebiet ist. Woher sollen sie das dann auch wissen? Deswegen ist es dann gut zu schauen, wen kann ich, also in einer Demokratie, wie kann ich mein Recht als Bürger des Landes dazu einsetzen, im demokratischen Weg, um Politiker, die vielleicht Entscheidungsträger sind, bei verschiedenen Parteien darauf aufmerksam zu machen, dass sie hier vielleicht eigentlich keinen so guten Weg einschlagen. Das Ganze wäre natürlich im Sinne der Caritas zu machen, also im Sinne der Liebe einerseits zur Gerechtigkeit, aber auch immer in Liebe zu dem jeweiligen anderen, der da eben, wie soll ich sagen, dieser Mensch, der Politiker ist, also auch da wäre dann einerseits das rechtliche, rechtsstaatsmäßige, andererseits ist dieser Mensch auch ein Individuum. Also man da muss auch da achten, dass ich das in einer Art und Weise mache, dass der Gerechtigkeit Genüge getragen wird auf den verschiedenen Ebenen. Eben auch demjenigen, selbst wenn ich vielleicht einer ganz anderen politischen Ansicht bin, dass ich zum Beispiel, oder rechtlichen Ansicht bin, dass ich trotzdem diese Menschen sein Recht als Individuum nicht nehme. Aber es kann ja sein, und das geschieht ja im demokratischen Prozess, dass natürlich Rechte rechtlich beschlossen werden in eine gewisse Richtung, weil eine gewisse Richtung einfach mehr demokratische Arbeit geleistet hat als eine andere Richtung und die Politiker deswegen nur diese eine Seite kennen. Wollen wir mal einfach so, wie wir unser Rechtsprinzip in Österreich verstehen, dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Gehen wir einfach davon aus, dass der andere vielleicht die andere Seite noch gar nicht gehört hat. Und einen guten Vorschlag vielleicht auch zu machen, um den Politikern eine Hilfe anzugeben, wie man das vielleicht auf andere Weise auch lösen könnte, dass trotzdem allen Gerechtigkeit widerfährt, wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Das wäre zum Beispiel im Sinne auch der Gerechtigkeit, wenn es um die zweite Untertugend geht, eben das rechtliche Gerechtigkeit des Einzelnen gegenüber dem Gemeinwohl. Drittens, verteilend. Also damit ist gemeint Gerechtigkeit der für das Gemeinwohl Verantwortlichen gegenüber dem Einzelnen. Verteilend bedeutet in dem Fall, dass wenn jemand in einer Position ist, wo er für andere Menschen im Gemeinwohl verantwortlich ist. Es ist natürlich Politiker eine sehr bekannte Gruppe, aber nicht die einzige. Jeder Einzelne, der Individuen unter sich hat, hat eigentlich eine Aufgabe im Gemeinwohl für die Gerechtigkeit dafür zu sorgen in seinem persönlichen Umfeld. Die kleinste Form davon ist natürlich die Familie, also Vater und Mutter gegenüber den Kindern. Sie sind verantwortlich gegenüber ihren eigenen Kindern, auch vor dem Gemeinwohl. Das bedeutet, Gerechtigkeit dem Gemeinwohl zu schulden, bedeutet, sie gut zu erziehen, dass sie einerseits als Individuen in der Welt bestehen können, auf der anderen Seite aber auch dem Gemeinwohl dienen können. Bei uns im Christentum, besonders im Katholizismus, geht eigentlich immer die Hierarchie des Dienens. Derjenige, der eine verantwortungsvollere Position hat, ist der Diener derjenigen, die weniger verantwortungsvolle Positionen haben. Das ist eigentlich die Hierarchie, die sozusagen Herrschaftshierarchie in der Kirche. Die vierte Tugend ist die Restitution, das heißt die Rückerstattung sozusagen. Das ist die Gewohnheit, mit der man zurückzahlt, was man schuldet. Damit ist gemeint, zum Beispiel, ich habe vielleicht in einer finanziellen schweren Lage, aus welchen Gründen auch immer, und habe jemanden gebeten, mir etwas zu borgen. Kann auch natürlich, kann finanziell sein, kann aber natürlich auch ein Buch sein, kann irgendetwas anderes sein, was ich jemandem geliehen habe. Das bedeutet, dass diese Restitution würde bedeuten, dass ich demjenigen das wieder zurückgebe. Also entweder das Ding, was ich ausgeliehen habe, oder das Geld, das ich mir ausgeliehen habe. Jetzt im Kleinen genauso wie im Großen. Wenn ich von einer Bank zum Beispiel einen Kredit aufnehme, wäre es im Sinne der Tugend der Restitution, also der Rückerstattung, dass ich diesen Kredit auch abbezahle. Das wurde vertraglich geregelt und dann ist es auch in meiner Verantwortung, dass ich da meine Schuldigkeit auch tue, weil das im Sinne der Gerechtigkeit ist. Fünftens, Religion. Die Tugend, durch die man Gott das zurückgibt, was ihm zusteht. Nun, wenn ich wissen muss, was steht denn Gott zu? Und da gibt es eben in der Lehre der Kirche einige Dinge. Es steht Gott einfach einmal einen Tag in der Woche zu, der Sonntag. Das hat er sich gewünscht, das wissen wir durch die 10 Gebote. Also ist einmal das Erste, dass im Sinne der Gerechtigkeit der Religion steht Gott einfach einmal einen Tag in der Woche zu und die jeweiligen festgesetzten Fest- und Feiertage, die eben im Laufe der Kirchengeschichte daherkamen, weil wir einen Gott haben, der nicht nur gerne gute Arbeit macht, sondern auch gerne gut feiert. Also, das ist einmal eine Sache, die in diesem dazugehört. Das bedeutet, dass der Sonntag ein Tag auch des Gebetes sein soll. Was steht ihm noch zu? Es steht ihm zu, soweit ich das mitbekommen habe von Kirchenvätern im Laufe der Kirchengeschichte, sozusagen 15 Minuten Gebet pro Tag. Ich glaube, 15 Minuten Gebet pro Tag, das wäre im Sinne der Gerechtigkeit, das ist das, was Gott zusteht. Das wäre eine 15-minütige Meditation oder sogar nur auf Deutsch zumindest ein halber Rosenkranz, bis fast ein ganzer, je nachdem wie schnell man ihn betet. Ein lateinischer Rosenkranz dauert ungefähr 15 Minuten. Also die deutsche Sprache ist etwas länger, deswegen dauert der deutsche Rosenkranz, je nachdem wie schnell oder langsam man es betet, so zwischen 20 und 30 Minuten. Es können auch manche Leute, die wirklich versuchen, das meditativ zu machen, das Ganze für eine 40 Minuten strecken oder auch länger. Aber das wäre dann schon überhalb, also über sozusagen der Gerechtigkeit, das wäre dann schon im Sinne der Caritas, also der Liebe, die wir Gott schulden. Auf jeden Fall steht ihm das zu. Was steht ihm noch zu? Eigentlich stehen ihm 10% unserer finanziellen Einnahmen zur Verfügung. Das wäre eigentlich das, was Gott zustehen würde. Die Kirchensteuer in Österreich verlangt 1%. Das ist nicht sehr viel. Man kann auch dort bei jeder Kirchensteuerbehörde anrufen, wenn man irgendwie das nicht machen möchte oder nicht zufrieden ist mit dem, wie die Kirche das verteilt. dann kann man natürlich dort bitten, dass man das reduziert oder mit ihnen verhandeln, wie man das vielleicht anders macht. Falls sie zum Beispiel die Berechnung höher machen, die sind da sehr kulant, das ist überhaupt kein Problem und die sind sehr verständnisvoll, das geht ohne Probleme. Man muss sich halt einfach nur melden. Und ansonsten kann man dann sozusagen den Rest schauen, wie kann ich das sozusagen spenden, entweder in meiner Pfarre oder ich weiß, dass es eine kirchliche Institution gibt, die zum Beispiel in einem gewissen Bereich, wo ich finde, dass das sehr wichtig ist und unterstützenswert wäre, dass ich zum Beispiel denen das spende, einen Teil davon. Es kann sein, natürlich, wenn jetzt jemand wirklich sehr arm ist, dass ist natürlich und kaum damit zurechtkommt, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die katholische Kirche setzt sich jetzt nicht auf diese 10% fest. Das muss ich jetzt mal sagen. Die sagt grundsätzlich, man soll einfach aus freigebigem Herzen geben, so viel wie man geben kann. Man weiß vom Alten Testament, wäre das alttestamentliche Steuersystem, wären 10% für Gott, 10% für den Staat, der Rest gehört dir. Das wäre sozusagen die Gerechtigkeit, die biblische Gerechtigkeit des Steuersystems. Die ist ja hierzulande nicht so der Fall. Aber das hat dafür auch andere Vorteile, dass natürlich der Staat dann viele soziale Leistungen übernimmt, die sonst eigentlich auch und auch im Staat zum Großteil eigentlich die Kirche übernimmt. Und auch die Kirche angefangen hat und zu einem Großteil auch die Kirche tatsächlich immer noch übernimmt. Das wäre zum Beispiel, was Gott zusteht. Was steht Gott noch zu im Sinne der Gerechtigkeit? Das ist sozusagen, mit Gerechtigkeit ist gemeint das Mindestmaß. Es steht ihm zu, dass Eltern ihre eigenen Kinder, die den Glauben weitergeben, dass sie ihre Kinder im Glauben lehren. Was die Kinder später damit tun, ist ihre Sache. Das können die Eltern nur bedingt beeinflussen. Nur das, was im Sinne der Gerechtigkeit der Eltern gegenüber den Kindern zum Beispiel betrifft, ist, dass die Kinder im Sinne der Gerechtigkeit, vor allem aber auch Gott im Sinne der Religion, das Recht haben und auch eigentlich gefordert wäre, dass sie ihre Kinder im Glauben erziehen. Das heißt, dass sie ihnen das Wissen um den Glauben nicht vorenthalten. Sie können sich ja später selbst entscheiden, ob sie das gut finden oder nicht. Nur wenn sie das nicht einmal mitbekommen, dann ist es auch schwer, dass sie sich dann in irgendeine Richtung entscheiden, weil sie in Wirklichkeit eh nichts wissen und dann von anderen Leuten gelehrt werden, die noch weniger wissen und irgendwelche Gerüchte und Behauptungen verbreiten, die eine Teilwahrheit sind, aber auch nur eine Teilwahrheit und vielleicht den anderen Teil sie total übersehen, der vielleicht auch viel größer ist. Das wäre zum Beispiel im Sinne der Religion. Also was Gott zusteht. Dann gibt es die sechste Untertugend, ist die Devotion. Das bedeutet die Hingabe. Das ist die Gewohnheit, durch die man den festen Willen hat, die Dinge zu tun, die zum Dienst Gottes gehören. Also im Sinne der Gerechtigkeit, eine Untertugend ist eben wirklich, dass man die Dinge, die man tut, die zum Dienst Gottes gehören, wirklich mit Hingabe tut. Also zum Beispiel, was kann ich da bringen? Ja, wenn ich bete, meine Mindestgerechtigkeit Gott gegenüber, die 15 Minuten am Tag und den Sonntagsgottesdienst besuche und auch noch vielleicht eine 15-minütige Gebetszeit anhänge, dann ist sozusagen das einmal die Gerechtigkeit, was Gott zusteht. Und im Sinne der Devotion ist es, dass ich das mit Hingabe tue. Wenn ich etwas spende an die Kirche oder der Kirche gebe oder an eine Vereinigung der Kirche, damit da was geschieht, wo ich finde, dass das eine wichtige Sache ist, dann und das mit wirklichem festen Willen tue und ganz ernsthaft und entschlossen mit Hingabe tue, dann ist das die Tugend der Devotion. Wenn ich meine Kinder zum Beispiel gut erziehe, im Glauben, weil ich mich selber weiterbilde, um meine Kinder gut erziehen zu können, im Glauben, ihnen das auch weiterzugeben, dann ist das auch ein Akt der Hingabe. Das sind zum Beispiel, oder wenn jemand Priester ist, dass er seinen Dienst als Priester wirklich mit Hingabe erfüllt. Dass er, wenn er Beichte hört, dass er das wirklich mit absolutem festen Willen und ernsthaft tut im Dienste Gottes. Dass er seinen Dienst in der Messe wirklich mit Hingabe im Dienste Gottes mit festem Willen tut. Wenn jemand geistlich begleitet, dass er wirklich schaut, dass er das mit festem Willen im Dienste Gottes tut mit wirklicher Hingabe. Das heißt, dass er sich darüber informiert, was bedeutet geistige Begleitung, wie kann ich das angehen, was sind die Prinzipien dafür, was ist wichtig, um jemanden geistlich zu begleiten und geistlich zu führen. Das wäre zum Beispiel so eine Sache. Oder mein Beruf, ja, wenn jemand Musik macht im Gottesdienst, dass er schaut, dass er es mit Hingabe tut, dass er nicht lax irgendwie da herumtut und sich denkt, ja, geht schon, passt schon, tun eh viele, geht auch, weil viele Dinge eh im Repertoire sind, trotzdem, dass man einfach in diesem Sinne wirklich, auch wenn es etwas ist, was man schon 50.000 Mal gesungen oder gespielt hat, dass man das trotzdem in jedem Gottesdienst mit echter Hingabe und wirklich als Gebet tut. Das wäre zum Beispiel im Dienste Gottes. Oder Lektoren, dass sie, wenn sie wissen, sie lesen am nächsten Sonntag oder bei dem Gottesdienst, dass sie sich mit dem Text auseinandersetzen, dass sie es wirklich in Hingabe Gottes tun, in der Liebe zu Gott, in der Gerechtigkeit zu Gott. Genau. Dann die siebte Tugend, die Adjuration. Das heißt, das Schwören oder Ablegen eines Eides, zum Beispiel vor einem Gericht. Das, glaube ich, brauche ich nicht viel zu erklären. Ich sage trotzdem nur zwei Worte dazu. Im Endeffekt, das bedeutet, dass ich diesen Schwur ernst nehme, dass ich ihn auch nicht breche. Das ist die Tugend der Gerechtigkeit. Wenn ich jemanden schwöre, etwas zu tun, oder vor Gericht schwöre, dass ich die Wahrheit sage, dann ist es im Sinne der Gerechtigkeit, der Adjuration, der Untertugend, dass ich die Tugend habe, dass ich das auch wirklich tue. Achtens, die Frömmigkeit, beziehungsweise eigentlich Pietät. Und zwar ist es die Tugend, durch die man seinen Eltern die gebührende Ehre und Ehrerbietung erweist. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich grundsätzlich, ja, nicht alle Eltern sind perfekt, eigentlich keine. Es gibt keine perfekten Eltern. Es gibt aber Eltern, die sozusagen in gewisser Weise mehr richtig gemacht haben. Und es gibt Eltern, die weniger richtig gemacht haben. Nichtsdestotrotz wären wir alle nicht auf der Welt, gäbe es unsere Eltern nicht, egal in welchen Umständen wir geboren sind und egal wie. Das heißt, sie haben uns einmal das Geschenk des Lebens gegeben. Das ist zumindest eine Sache, wo wir sagen müssen, okay, ich wäre nicht auf der Welt, hätten sie mir nicht dieses Geschenk gegeben. Das ist zu achten, das ist zu ehren. Es bedeutet auch, dass ich, wenn meine Eltern krank sind und sie Hilfe brauchen, dass ich ihnen auch diese Hilfe anbiete, sei es finanziell, sei es in der Pflege, soweit ich das kann, oder dass ich mich zumindest um Pfleger kümmere, dass welche da sind, dass es ihnen gut geht. Das ist im Bereich der Pietät. Was ist nicht im Bereich der Pietät? Nicht im Bereich der Pietät ist, dass ich, wenn irgendetwas geschehen ist, was objektiv nicht gerecht war, von den Eltern ihren Kindern gegenüber, weil sie haben nicht Absolutheitsrechte ihren Kindern gegenüber. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, da gibt es viele Dinge. Es ist nicht das Recht der Eltern, dass die Kinder das gut finden. Es wäre wahrscheinlich auch sogar im Sinne der Frömmigkeit, der Pietät, obwohl ich möchte nicht meine Hand drauf schwören, weil ich, vielleicht irre ich mich da, es wäre sehr, sehr interessant zu hören, wie ihr das seht. Es wäre wahrscheinlich sogar im Sinne der Gerechtigkeit, der Pietät, dass ich, wenn ich merke, dass meine Eltern ein Verhalten an den Tag legen mir gegenüber, das mir schadet und deswegen auch ihrem Seelenheil schadet, weil Gott findet sowas nämlich nicht gut, wirklich nicht gut, der ist der Erste, der das nicht gut findet, dann ist es im Sinne der Frömmigkeit, dass ich mich meinen Eltern entziehe, um sie daran zu hindern, dass also diese Verfehlung noch weiterhin zu betreiben und damit ihre Möglichkeiten, sich selbst zu verdammen, vermindere. Ich muss dann natürlich auch meinen Eigenschutz haben. Das ist ganz wichtig. Und das ist natürlich eine große Balance. Das ist wichtig. Wichtig ist trotzdem, also es bedeutet, wenn wirklich schwierige Dinge geschehen sind, dass ich meine Psychotherapie mache, dass ich mich zurückziehe, um zu heilen. Das ist im Sinne der Pietät. Das ist nicht eine, das möchte ich ganz wirklich sagen. Ich glaube nicht, dass das wirklich gegen die Frömmigkeit, gegen die Pietät den Eltern gegenüber spricht. Ich glaube, dass es sogar eher für die Pietät ist, dass ich meinen Eltern Gerechtigkeit erweisen kann, indem ich selber heil werde von dem, was sie nicht so gut getan haben und was dadurch in mir Wunden ausgelöst hat. Und das bedeutet auch, dass ich dann zum Beispiel schauen muss, im Sinne der Pietät zum Beispiel, dass man schaut, dass man nicht die Eltern ewig für den eigenen Unterhalt zahlen lässt, sondern dass man schaut, dass man mit der Zeit im Erwachsenenleben seinen Lebensunterhalt selbst verdient und nicht ständig von den Eltern alles bekommen möchte. Das wäre zum Beispiel im Sinne der Pietät und nicht entgegen dem Sinne der Pietät. Das wäre ganz, ganz wichtig sogar. Das ist auch eine Art, seine Eltern zu ehren, dass ich nicht plötzlich daherkomme und meinen Lebensunterhalt nicht verdienen kann und dann erwarte, dass meine Eltern das übernehmen und damit den Eltern gar keinen Ruhestand gönne, weil sie dann vielleicht ewig lange arbeiten müssten. Das ist nicht im Sinne der Gerechtigkeit. Es gibt natürlich Eltern, die sozusagen versuchen, ihre Kinder so lange zu verhätscheln, um sie möglichst lange an sich zu binden und sie dann nicht sozusagen in die Selbstständigkeit wirklich entlassen wollen. Dann ist es Aufgabe im Sinne der Pietät, ist jetzt meine persönliche Meinung, dass die Kinder dann einfach wirklich sich selbst losreißen und sich da nicht einfangen lassen, weil sie damit sozusagen den Konsens den Eltern gegenüber geben, dass sie dieses Spielchen betreiben dürfen, um eine ungesunde Bindung zu haben. Es ist nicht im Sinne der Pietät, die Eltern einen ständig alles bezahlen zu lassen oder einen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag sozusagen aushalten, dass sie einen aushalten, dass also finanziell jetzt zum Beispiel oder auch ewig lange zu Hause wohnen, auch wenn es Eltern gibt, die das natürlich gerne wollen. Also im Sinne der Pietät, auch der Ehrerbietung den Eltern gegenüber, ist es wichtig, sich loszueisen von den Eltern und auch den eigenen Weg zu gehen ab einem gewissen Moment. Und zwar bei den einen natürlich, wenn sie ihre erste Ausbildung abgegeben haben und dann den Job haben, bei den anderen natürlich in dem Moment, wenn sie mit dem Studium fertig sind, dass sie dann schauen, dass sie wirklich einen Job kriegen, der ihr Leben auch zahlen kann. Das ist wichtig und das ist nicht immer einfach in der heutigen Welt. Es kommt sehr auf die Branche an, wo das ist. Es ist auch in Ordnung, natürlich im Sinne der Caritas, dass man sich gegenseitig auch mal unterstützt. Ja? Also die Kinder, wenn die Eltern krank sind oder älter sind und nicht mehr so gut arbeiten können, dass die Kinder Dinge übernehmen, wenn sie können. Und ansonsten ist es, oder die Eltern, wenn wirklich bei den Kindern nochmal aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, wirklich Not am Mann ist, ist es natürlich gerechtfertigt, dass man sich einmal so für eine Zeit gegenseitig unterstützt. Nur eben, es geht darum, dass es nicht ein Dauerding ist, so dass das wirklich nur eine Notunterstützung ist, um einem dann zu helfen, sozusagen über eine schwierige Phase drüber zu kommen und nachher wieder in die Vollselbstständigkeit zu gehen. Also das wäre im Sinne der Pietät. Neuntens, Patriotismus. Die Untertugend der Frömmigkeit, mit der man seinem Land die ihm gebührende Ehre erweist. So, Patriotismus. Wir sind im deutschsprachigen Raum. Das ist ein riesen Thema, lange gewesen. Ich glaube, es ist immer noch so die Zeit, wo in vielen deutschsprachigen Ländern, besonders in Deutschland am meisten, aber auch sehr in Österreich, Patriotismus immer schief angesehen wird. Was bedeutet, weil wir in unserer Geschichte des letzten Jahrhunderts Erfahrungen gemacht haben, negative Erfahrungen von einem übersteigerten Patriotismus. Mit Patriotismus ist nicht gemeint, dass man das eigene Land zum Gott erwählt und damit er zum Götzen wird. Das ist nicht gemeint. Es bedeutet aber auch, das eigene Land nicht mit Füßen zu treten. Jeder von uns ist in seinem Heimatland aufgewachsen. Wir sind in dieser Kultur aufgewachsen. Wir kennen das. Es ist uns vertraut. Wir können es gutheißen, wir können auch sehen, dass manche Dinge nicht in Ordnung sind. Das ist in Ordnung. Das heißt trotzdem, dass ich meinem Land gegenüber einen gewissen Grundrespekt habe und auch sagen kann, ja, es ist vielleicht nicht alles gut in meinem Land, trotzdem ist es mein Heimatland. Und ich bin aus diesem Land geboren, meine Ahnen kommen aus diesem Land oder sind in dieses Land gekommen, aus welchen Gründen auch immer, dieses Land hat mir viel geschenkt. Jeder von uns hat eine gratis Schulbildung bekommen. Jeder von uns, wenn er arbeitslos ist, bekommt Arbeitslosenhilfe von seinem Heimatland. Also zumindest im deutschsprachigen Raum und auch in vielen anderen Ländern, zumindest in Europa. Wir haben ein gewisses Sozialsystem. Wir haben gewisse soziale Strukturen, die dank der gesamten Kirchengeschichte damit angefangen und dann später von den Staaten übernommen, einfach sich über Jahrhunderte und Jahrtausende aufgebaut haben, die letzten 2000 Jahre, um Leuten gegenseitig in Armut zu helfen. Das ist zum Beispiel ein Urding des ganzen Christentums. Jeder hat seine eigene Kultur, seine eigene Mentalität, seine eigene Art, Dinge zu tun. Und es gibt in jedem Land wunderbare Dinge, oft Essen, oft irgendeine gewisse Kultur, eine gewisse Tradition, die einfach auch wirklich achtenswert ist und schön ist und die man auch wirklich ehren kann. Und, wie ich finde, auch das Recht hat, sie auch nach außen ein bisschen zu verteidigen, verbal zumindest. Und wirklich sollte man auch angegriffen werden von einem anderen Land, dann ist es im Sinne des Patriotismus, dass ich auch bereit bin, mein Land zu verteidigen gegen Feinde von außen. Wie zum Beispiel in diesem leider jetzt sehr traurigen Beispiel des Russland-Ukraine-Krieges, wo die Ukrainer wirklich in unglaublicher Tapferkeit, das muss ich wirklich sagen, in großer Tapferkeit ihr eigenes Land verteidigen. Und das ist zum Beispiel, das ist gemeint unter der Tugend des Patriotismus. Es ist nicht gemeint, damit ist nicht gemeint, dass ich andere Leute aus anderen Ländern nicht achte. Ich persönlich glaube, dass tatsächlich ein gesunder Patriotismus sogar nötig ist, und ich betone gesunder Patriotismus, damit ich jemand anderen aus einer anderen Kultur wirklich achten kann. Denn ich kann ja keinem anderen zugestehen, dass er patriotisch sein Land gut findet und die Traditionen und Sprache und Kultur seines Landes gut findet oder es auch verteidigen würde, wenn ich nicht bereit bin, das Meinige zu verteidigen. Und so kann man sich eigentlich erst austauschen, weil ich dann eigentlich auch meine Kultur kenne und mein Land und es dann auch schön finde, dass ich aus diesem Land bin. trotz aller Schwierigkeiten, die jedes Land auch hat. Es gibt kein perfektes Land auf dieser Erde. Wir sind nicht in einer perfekten Welt und das ist auch derzeit einfach mal in Ordnung so. Es ist so. Es ist an uns, das zu verändern. Und wenn wir in unserem Land merken, dass etwas nicht gut ist, dann haben wir zumindest in den demokratischen Ländern die Möglichkeit, auf demokratischem Weg Dinge zu verändern. In anderen Ländern, die nicht demokratisch sind, gibt es vielleicht andere Wege. Dazu habe ich keine Erfahrung. Ich komme aus einem demokratischen Land. Das ist damit mit Patriotismus gemeint. Zehntens sind Observanzen. Das bedeutet religiöse Handlungen vollziehen. Was ist eine religiöse Handlung? Das Gebet ist eine religiöse Handlung. Es ist eine religiöse Handlung, wenn ich mich zur Beichte vorbereite und beichten gehe. Ah ja, genau, das gehört noch im Sinne der Religio, das habe ich vorher vergessen. Natürlich einmal im Jahr beichten und zu Ostern zur Kommunion ist sozusagen eigentlich gehört auch noch zu dem, was wir Gott schulden. Das ist das Mindestmaß, ja, das absolute Mindestmaß. Alles, was mehr ist, darf durchaus sein. Genau, also religiöse Handlungen vollziehen, eben zur Messe gehen, beten, beichten, die Kommunion empfangen, die Sakramente empfangen. Wenn ich mit jemandem zusammen bin und beschließe, mit demjenigen oder derjenigen ein Leben zu verbringen und Kinder zu haben, ist es auch eine religiöse Handlung, dass ich die sakramentale Ehe eingehe und dafür sorge, dass sie auch hält. Und das sind zum Beispiel religiöse Handlungen. Je nachdem, welchen Stand ich habe. Wenn man ein Priester ist, ist eine religiöse Handlung meines Wissens nach, das Brevier zu beten. Dazu hat er sich verpflichtet, täglich die Heilige Messe zu feiern und Beichte zu hören und die Sakramente zu spenden. Das sind die religiösen Handlungen. Falls ich eine vergessen habe, bitte unten in die Kommentare. Elftens, Dulia. Dulia bedeutet, den Vorgesetzten die gebührende Ehre erweisen. Das bedeutet, ich bin irgendwo in einem Beruf oder ich bin in der Schule, in der Ausbildung oder sonst irgendwie. Ich habe Vorgesetzte. Gehen wir mal davon aus, dass nicht ich die Vorgesetzte bin. Das kann natürlich sein. Aber normalerweise habe ich Vorgesetzte in einem Beruf, in vielen Berufen, es sei denn, ich bin selber Unternehmer. Dann ist es ganz wichtig, dass ich denen den notwendigen Respekt erweise. Das heißt, die Vorgesetzten haben mir gegenüber eine gewisse Verantwortung und sie haben auch eine gewisse Verantwortung dem Betrieb, dem Unternehmen, was auch immer das ist, gegenüber. Und damit ist es in meiner Verpflichtung, und es ist auch eine Tugend, dass ich eben das erstens respektiere, dass derjenige der Vorgesetzte ist und nicht ich. Zweitens, dass ich dann natürlich auch schaue, das bedeutet natürlich in der Art und Weise, wie ich diesem Vorgesetzten begegne. Es bedeutet auch in der Art und Weise, wie ich meine Arbeit vollziehe, dass ich zum Beispiel dem Vorgesetzten nicht hinterrücks irgendwie blöd über ihn rede, ja, das wäre nicht im Sinne der Gerechtigkeit. Im Sinne der Gerechtigkeit ist, dass ich eben, wenn ich merke, der macht einen großen Blödsinn, dass ich vielleicht ein Vier-Augen-Gespräch bitte oder sonst irgendwas oder sanft hinweise, aber nicht, dass ich ihn ausrichte bei meinen Arbeitskollegen und damit ihn ein bisschen runter, also seine, also die Achtung, die man ihm gegenüber bringt, minimiere. Also es geht wirklich sehr viel darum, dass ich den anderen einfach eine gewisse Achtung schenke. Grundsätzlich einem Individuum natürlich, aber auch natürlich ganz besonders meinem Vorgesetzten, weil der einfach mehr Verantwortung trägt als ich. Das bedeutet das. Und wenn ich merke, dass was nicht gut stimmt, dann ist es immer ratsam, mit demjenigen zu sprechen, den es betrifft und nicht mit irgendjemand anderen. Das wäre zum Beispiel Julia. Und zwar geht es dabei unabhängig von der Person. Ich muss nicht immer alles gut finden, ich muss auch die Person nicht in jedem Detail mögen. Es geht aber einfach wirklich um eine Ehrerbietung, damit ist Respekt gemeint. 12. Gehorsam. Gehorsam, die Bereitschaft, den Willen des Vorgesetzten zu tun. Das bedeutet, ich habe einen Vorgesetzten, derjenige entscheidet eine gewisse Sache, bittet mich, den Teil zu tun, für den ich angestellt wurde. Und das bedeutet, dass ich natürlich im Sinne des Gehorsams das dann auch tue. Nicht, dass ich 50.000 andere Dinge tue oder tausende private Messages down schreibe oder meine privaten Sachen alle mache in der Arbeitszeit und dafür nicht die Arbeit tue, für die ich eigentlich bezahlt bin. Das wäre zum Beispiel nicht die Tugend. Die Tugend ist, dass ich eben den nötigen Gehorsam schuldig bin. Das bedeutet, dass ich meine Arbeit gut tue, weil das und das, wenn er eben eine Sache für die Firma beschließt oder für das Unternehmen oder whatever, dass ich wirklich mich da auch gehorsam drunter werfe. Also unterwerfe ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, aber dass ich das einfach tue. Ohne Murren, ohne sonst irgendwie, weil das ist meine Arbeit. Das wäre zum Beispiel gehorsam. Ja, es ist auch wichtig, damit ein Betrieb funktioniert, wenn da immer ständig der Vorgesetzte irgendetwas sagt und dann ständig alle anderen herummurren, weil die jetzt auf einmal was tun müssen, dann funktioniert der Betrieb nicht. Auf Dauer. Das geht nicht. Außerdem ist das Arbeitsklima nicht angenehm. Gut. Die 13. Untertugend ist die Gewissenhaftigkeit. Damit ist gemeint, oder Sorgfaltigkeit könnte man es auch übersetzen, das ist die Erfüllung der eigenen Pflicht entsprechend dem eigenen Lebensstand. Es gibt verschiedene Lebensstände. Wir wissen, es gibt den Lebensstand der Gottgeweihten bzw. Priester, es gibt den Lebensstand der Eheleute und es gibt den Lebensstand der Alleinstehenden. Wurscht welches Alters. Und jeder Lebensstand hat seine eigenen Verpflichtungen, die zu erfüllen sind. Und die Sorgfaltigkeit bedeutet, also Gewissenhaftigkeit ist, dass ich das einfach gut tue. Dass ich wirklich schaue, okay, was ist in meinem Lebensstand wichtig? Zum Beispiel, ich mache diesen YouTube-Kanal. Unter anderem. Und ich habe mich dazu verpflichtet, dass ich das gerne gut machen möchte. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt diese Tugendreihe machen für den YouTube-Kanal. Und was ist dann natürlich die Gewissenhaftigkeit, dass ich es auch tue und dass ich schaue, dass ich es rechtzeitig tue, damit rechtzeitig die Videos auch online gehen. Gut, was ist meine andere Sache zum Beispiel? Wenn ich Konzerte mache, bedeutet das, dass ich gewissenhaft und sorgfältig die Partien, die ich zu singen habe, das Repertoire, gut lerne, dass ich es gut präsentiere und dass ich dem Publikum gegenüber die nötige Schuldigkeit bringe, dass ich ihnen einen schönen Abend bereite und die Dinge gut vorbereite. Es ist auch eine Gewissenhaftigkeit, wenn ich selber eine Produktion habe, dass ich diese Dinge auch wirklich gut tue. Das heißt, von anfangs an erst einmal das Konzept gescheit mache, dass ich schaue, dass die richtigen Leute sind, dass ich weiß, wann das stattfindet, dass ich schaue, dass ich ein Budget habe, dass ich schaue, dass das Marketing stimmt. Das sind zum Beispiel so Dinge, die und dem Publikum gegenüber bin ich natürlich schuldig, dass sie dann auch wirklich einen schönen Abend haben und dass sie wirklich das genießen können. Das zum Beispiel ist gewissenhaft in meinem Beruf, ja, und in meinem Lebensstand. In meinem Lebensstand zum Beispiel gehört auch dazu, dass ich eben meine Einnahmen-Ausgabensteuer mache und schaue, ob ich Steuern zahlen muss, ob ich genug verdient habe oder ob ich noch unter der Steuergrenze bin. Das hängt eben dann davon ab und dann ist es gut, wenn ich einen Steuerberater bekomme und dass ich ehrlicherweise alle Dinge, die ich einnehme, angebe und nicht irgendetwas nicht angebe. Das ist zum Beispiel die Gewissenhaftigkeit. in meinem Lebensstand. Eine andere Gewissenhaftigkeit wäre, dass ich in der Arbeit meine Arbeit gut erfülle, dass ich in meiner Ehe, dass ich mein Eheversprechen, mein Gelöbnis, das ist ein Gelübde, das ist nicht einfach nur ein Versprechen und ein Vertrag, es ist wirklich ein Gelübde, es ist ein Bund, dass ich den ernst nehme und dass ich das gewissenhaft tue. Und das bedeutet, dass ich, also wenn ich jetzt Ehefrau bin, dass ich zum Beispiel wirklich dafür darauf sorge, dass ich meinen Mann auch achte, dass ich ihm auch einen gewissen, nicht nur die Liebe entgegenbringe, sondern auch die Achtung. Weil wir Frauen haben manchmal mit der Achtung ein bisschen ein Problem. Umgekehrt, dass die Männer zum Beispiel, wenn er jetzt ein Mann ist, der verheiratet ist, dass er seiner Ehefrau, mit der er diesen Bund eingegangen ist, dass er ihr gegenüber die Liebe bringt. Das heißt, sie hat Exklusivrechte auf ihn und das bedeutet, dass er ihr diese auch gewährt. Umgekehrt natürlich auch. Er hat auch Exklusivrechte auf sie und damit gewährt er auch, also dass sie ihm diese auch gewährt. Es bedeutet, wenn man Eltern ist, ich muss mich um Kinder kümmern, dass ich schaue, dass ich das gewissenhaft tue, dass ich schaue, dass ich meine Kinder gewissenhaft erziehe, so gut ich es kann, so gut ich es vermag und so gut ich es auch weiß. Und wenn ich merke, ich weiß etwas nicht und merke, dass mein Kind irgendwo Probleme hat, wäre es im Sinne der Gewissenhaftigkeit herauszufinden, warum hat er Probleme. Nicht ihn dafür zu schelten und fertig zu machen, erst einmal, wieso kannst du das nicht, sondern dass man wirklich sagt, okay, gut, mein Kind hat Probleme, vielleicht gehe ich dem Grund, wäre zum Beispiel eine Sache, dass ich mich schaue, dass ich eine gute Beziehung zu meinen Kindern aufbaue, dass ich aber trotzdem meinen Ehemann oder meine Ehefrau an erste Stelle stelle und nicht die Kinder. Das ist sehr, sehr wichtig in der Ehe, weil die Ehe hält hoffentlich länger, als man die Kinder erzieht. Wenn Kinder kommen irgendwann aus dem Haus, der Ehepartner bleibt. Also wäre es gut, von vornherein dafür zu sorgen, dass man sich mit dem grundsätzlich den Rest des Lebens gut versteht, denn das hat man ihm versprochen oder ihr. Und das bedeutet auch, dass man sich die Treue versprochen hat. Das in der Gewissenhaftigkeit wäre das, dass ich demjenigen auch wirklich mich daran arbeite, auch die eheliche Treue zu halten, die eheliche Liebe. Das wäre zum Beispiel im Lebensstand der Ehe, im Lebensstand des Priestertums. Wenn ich Priester bin, heißt das, ich habe meine sozusagen Ehefrau ist die Kirche, die Gemeinde, die Leute, für die ich verantwortlich bin. Also sie sind jetzt nicht Ehefrau so im Sinne einer Ehe, aber sozusagen sie haben sich in den Dienst der Menschen gestellt. Und das bedeutet auch, dass sie das mit Gewissenhaftigkeit tun. Das heißt, das Erste ist einmal, dass sie gewissenhaft mal die Messen machen. Das ist wichtig, dass sie schauen, dass sie da sind, dass sie gewissenhaft die Sakramente spenden. Das ist ihre erste Pflicht, weil das können nur sie. Das können Laien nicht. Es gibt andere Dinge, die Laien tun können, aber Sakramente spenden können nur einige Diakone, andere die Priester. Also die Priester noch mehr. Und dann Bischof und Papst und alles. Also das heißt, sie haben sich in unseren Dienst gestellt, der Laien, und damit haben sie auch eine gewisse Verpflichtung. Wenn ich ein geistiger Begleiter bin als Priester, dann habe ich eine Verpflichtung den Schützlingen gegenüber, die ich geistig begleite, dass ich sie wirklich geistig begleite und nicht nur menschlich. Dass ich wirklich versuche, ihnen zu helfen, im Leben Gott näher zu kommen und wirklich versuche, sie in all diese, das Wissen der Kirche und alles reinzubringen. Das wäre zum Beispiel im Sinne der Gewissenhaftigkeit im Lebensstand des Priestertums. Als Laie, als alleinstehender Laie, was ist meine Gewissenhaftigkeit? Meine Gewissenhaftigkeit ist, dass ich meinen Beruf gut tue, dass ich vielleicht auch, wenn ich Zeit übrig habe, dass ich vielleicht auch einen Dienst in meiner Gemeinde, in meiner Pfarrkirche übernehme, wenn möglich, wenn es zeitlich möglich ist. Es ist vielleicht auch die Möglichkeit, dass ich, wenn ich in eine Familie habe und Geschwister und Enkel oder, also naja, Enkel nicht, aber wohl, man kann ja Witwe auch sein, oder Witwe, oder dass ich, wenn ich Neffen oder Nichten habe, dass ich zum Beispiel meine Geschwister unterstütze in ihrem Dasein, was ihre Kinder betrifft. Oder auch, dass ich mal Zeit mit meinen Neffen verbringe oder meiner Nichte, damit meine Brüder auch einmal Zeit mit ihren Frauen verbringen können. Das wäre zum Beispiel im Sinne der gewissen, also der Erfüllung von gewissen Pflichten. Also natürlich sind diese Pflichten nicht so streng, jetzt in, also wie die Eltern den eigenen Kindern gegenüber, aber natürlich habe nach, also Onkel, Tante sein zum Beispiel oder Cousins, Cousinen oder man ist ja auch Tochter oder Sohn, was gibt es noch, alles Mögliche. Also das sind einmal die sozialen Verpflichtungen, Freunde, für die Freunde da zu sein, sich gegenseitig stützen, stärken, womöglich im Beruf gut zu tun, was man tun kann, in der Gesellschaft auch zu schauen, wie kann ich in der Gesellschaft Gutes bewirken, was wichtig ist. Das sind zum Beispiel Möglichkeiten für die eigene Pflicht. Dann sehen wir, ich habe euch gesagt, es ist heute länger. Dann ist die 14. Tugend, wir haben 19, die Dankbarkeit. Und zwar, das ist die normalerweise ausgedrückte Wertschätzung gegenüber einem Wohltäter für ein gegebenes Geschenk. Das bedeutet, ich bin in einer Not gewesen oder vielleicht habe ich auch gar nicht so eine riesige Not, aber trotzdem zum Beispiel, ich brauche Hilfe und jemand ist da und hilft mir. Sei es finanziell, sei es psychisch, sei es sozial, sei es einfach durch die Freundschaft oder sei es einfach, weil, ja, einfach so. Dann ist das natürlich ein Wohltäter und dann ist es natürlich im Sinne der Dankbarkeit, dass ich mich auch dankbar erzeige. Weil natürlich, sind wir ganz ehrlich, wir sind nur Menschen und jeder Mensch kann eine gewisse Undankbarkeit ertragen, aber irgendwann wird man dann mürrisch und möchte dann auch nicht mehr helfen, weil man dann irgendwie glaubt, okay, das schätzt eh niemand wert und dann kann man sehr frustriert werden. Und genau solche Dinge sind nicht gut und deswegen ist es wichtig, dankbar zu sein, auch einem Wohltäter gegenüber, weil es auch dem Wohltäter zeigt, dass das, was er tut, gut ist und dass es wertgeschätzt wird. Das ist wichtig. Dann haben wir die Untertugend der gerechten Rechtfertigung bzw. gerechte Rehabilitation oder Verteidigung, kann man es auch übersetzen, also die Vindikation. Das bedeutet die Gewohnheit, durch die man dem von anderen verursachten Schaden ein Ende setzt. Das heißt, was wäre ein Beispiel? Rufmord wäre zum Beispiel ein Beispiel. Rufmord, eine große Sünde, auch eine Art Mord, ist zum Beispiel eine Sünde, die in unserer Zeit sehr, sehr, sehr weit verbreitet ist. Und das hilft die ganzen Medien zum Beispiel solche Dinge. Also es wird irgendwo jemand angeklagt und man tut so, als wäre schon bewiesen, dass derjenige der Angeklagte ist in den Medien. Ein Beispiel zum Beispiel. Wir haben in Österreich vor 2 Jahren eine Ministerin gehabt, die wegen einem Plagiatsvorwurf zu ihrer Doktorarbeit zurückgetreten ist. Gut, was habe ich jetzt zum Beispiel gehört? Den Medien kaum eine Erwähnung wert. Es hat sich herausgestellt, dass dieser Plagiatsvorwurf nicht gerechtfertigt war. Das heißt, sie hat es gar nicht begangen. Die Doktorarbeit hat sie und den Doktortitel hat sie absolut zurecht bekommen, weil sie kein Plagiat begangen hat. Jetzt wurde natürlich ihr Ruf absolut geschädigt vor 2 Jahren durch die Medien, was echt wirklich nicht in Ordnung ist. Also das war nicht ganz in Ordnung von den Medien, die einfach diesen Vorwurf hergenommen haben von einem Plagiatsjäger, der sich dazu selber ernannt hat und sich gedacht hat, juhu, er kann wieder eine Ministerin stürzen, von der er meint, wahrscheinlich, dass sie nicht dorthin gehört. Also so scheint es zumindest. Auf jeden Fall hat sich der Vorwurf als nicht gerechtfertigt herausgestellt. Jetzt wäre es zum Beispiel eine Tugend, wenn die Medien ein bisschen tugendhaft wären, dass sie dann das genauso groß in die Medien reinbringen und sagen, Plagiatsvorwurf war nicht gerechtfertigt. Ministerin trat zu Unrecht zurück. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Tun Medien ja leider nicht. Man könnte aber auch einmal wirklich versuchen, so eine Schlagzeile zu bringen. Das wäre ja auch möglich. Auf jeden Fall wäre das zum Beispiel eine gerechte Rechtfertigung oder Rehabilitation. Und in diesem Sinne, oder wenn jemand anderem was eben an Schaden zukommt, zum Beispiel, wenn jemand einen Schaden hat, weil er bestohlen wurde und einen großen Schaden hat und damit zum Beispiel dieser Diebstahl gewisse Folgeschäden nach sich zieht, dann wäre es zum Beispiel im Sinne der gerechten Rehabilitation, wenn sich jemand findet, der sagt, er hat eh genug Geld und denjenigen zum Beispiel unterstützt. Das wäre jetzt so eine Sache. Ja. Das wäre natürlich ein sehr hohes Maß schon an dieser Tugend, das zu tun. Das muss man wirklich sagen. Also grundsätzlich ist es zu schauen, mit den Mitteln, die man entbehren kann oder die man auch hat, dafür zu sorgen, dass sozusagen der Schaden, dem jemanden von anderen zugefügt wurde, dass sich der wirklich minimiert oder man den vielleicht wirklich ein ganzes Ende setzen kann. Je nach Situation, das muss man dann natürlich nach Situation bewerten. Dann Wahrhaftigkeit, Authentizität zum Beispiel. Die Gewohnheit, die Wahrheit zu sagen. Das bedeutet, dass ich eben die Wahrheit sage. Jeder von uns weiß bei vielen Dingen, was wirklich wahr ist und was nicht. Es gibt natürlich auch Grauzonen, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir wissen, nicht jeder erinnert sich an alles immer in der gleichen Art und Weise. Nicht jeder hat immer die gleiche Wahrnehmung oder manchmal vergisst man gewisse Details. Das ist natürlich wahr, aber das ist ja dann keine Lüge, sondern man hat es einfach vergessen oder kann sich nicht mehr richtig erinnern. Wir können uns erinnern im Sinne der Klugheit ist eben die Tugend der Memoria, des guten Gedächtnisses, eine gute Sache. Ich erinnere an letzte Woche. Und in diesem Sinne wäre natürlich dann auch die Wahrheit zu sehen, je besser mein Gedächtnis ist, desto eher kann ich auch wirklich der Wahrheit Genüge tun. Was ist nicht die Wahrheit? Die Wahrheit ist nicht, Zeitungsartikel zu zitieren. Die Wahrheit wäre, sich hinzusetzen und zu recherchieren. Es wäre zum Beispiel auch eine Wahrheit, wenn Leute mich nach der Meinung fragen zu etwas und ich ehrlicherweise sagen muss, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, ich habe dazu noch keine Meinung, ich weiß nicht, was wahr ist, ich möchte mich darüber erst informieren. Vollkommen in Ordnung, ist im Sinne der Wahrhaftigkeit. Also, oder Wahrheit zu sagen, zum Beispiel, man hat etwas getan oder man ist etwas schuldig geblieben, was man hätte tun sollen und hat es aus welchen Gründen auch immer nicht getan. Und es kommt jemand anderer drauf. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder versuche ich mich zu verstecken, weil ich mich in Wirklichkeit irrsinnig dafür schäme, dass ich das nicht gemacht habe oder dass ich diesen Fehler begangen habe und versuche irgendeine Notlüge zu erfinden, um mich daraus zu winden, um sozusagen mich vor einem vermuteten Schaden zu bewahren. Ja, dann wäre das ein Laster. Die Tugend der Wahrhaftigkeit wäre, dass ich sage, ich schäme mich irrsinnig, aber ich muss zugeben, das war ich. Und meistens diejenigen, die begonnen haben, da ehrlich zu sein, auch über, dass sie auch wissen, sie müssen da über ihre eigene Schamgrenze drüber, weil sie sich eigentlich total dafür schämen. Das gibt es natürlich, das ist menschlich. Dann ist es trotzdem, man merkt, man verliert eigentlich nichts dabei, wenn man wahrhaftig ist. Es kann einen persönlich natürlich ein bisschen unangenehm sein, aber das muss man dann auch ein bisschen überwinden. und wirklich die Wahrheit sagen, das ist wichtig. Dann die 17. Tugend, Freundschaft oder auch Freundlichkeit. Damit ist gemeint die Tugend, durch die man in der Lage ist, sich mit anderen anzufreunden. Also man sagt das auch Affability, also Affabilität. Das heißt genau das. Also es gibt Menschen, das kennt ja jeder, es gibt Menschen, die gehen irgendwo hin und finden irrsinnig schnell Freunde. Und mit denen ist es wirklich leicht, Freund zu sein. Und dann gibt es wieder Menschen, die tun sich sehr, sehr schwer, Freunde zu finden. Es gibt natürlich eine, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, bei allen Tugenden immer eine grundsätzliche menschliche Veranlagung in die eine oder andere Richtung. Und dann gibt es aber auch eben die Möglichkeit, dass ich vielleicht darin nicht so gut bin, aber man kann lernen, sich diese Tugend anzueignen. Das ist das Schöne an der Sache. Man muss noch kein Meister sein. Wichtig ist nur, dass ich daran arbeite, ein Meister zu werden. Das heißt, ich muss versuchen, okay, warum schaffen es andere Leute leichter, Freundschaften zu finden? Warum schaffe ich das nicht, wenn ich zum Beispiel in dieser Situation bin? Und dann versuche ich vielleicht zu beobachten oder gehe zu jemandem hin, der sehr leicht Freunde findet, der sich dann sicher auch leicht mit mir befreundet und frage den oder diejenige, du sag einmal, wie machst du das? Wie machst du das, dass du so leicht Freunde findest? Und vielleicht ist er dann Freund genug dir gegenüber, dass er oder sie dich an die Hand nimmt, mitnimmt, Freunde vorstellt und einmal beobachtet und schaut, was machst du oder was machst du nicht, was und wie wirkt das nach außen hin und vielleicht dir auch dann hilft zu schauen, dass man das irgendwie ändern kann. Ja? Das ist zum Beispiel auch eine Sache. Ist nicht immer angenehm, das dann zu hören, aber wenn das zum Beispiel so ist, dann ist das zum Beispiel eine gute Tugend, dass man lernt, diese Tugend zu erreichen. Oder es gibt auch viele Online-Kurse heutzutage, wo man nachschauen kann. Manche besser, manchmal schlechter, manche schlechter, aber grundsätzlich ist das ganz gut. Die nächste Tugend ist die Liberalität, beziehungsweise ein bisschen so diese Freigebigkeit, würde ich das übersetzen, die Verwendung der eigenen überschüssigen Mittel zur Unterstützung der Armen. Das bedeutet, ich habe natürlich einen gewissen Betrag, den ich verdiene und ich weiß, ich habe gewisse Fixkosten und dann gibt es, die müssen natürlich gedeckt sein, dann gibt es natürlich auch noch ein gewisses Maß an variablen Kosten, die vielleicht zum Teil auch gedeckt werden sollten, kommt immer darauf an, was das ist. Aber auf jeden Fall haben die meisten Leute einen gewissen Überschuss, in unserer Gesellschaft zumindest. Die meisten, nicht jeder, ja, aber die meisten. Und die Freigebigkeit bedeutet, dass ich bereit bin, diesen Überschuss oder zumindest einen Teil dieses Überschusses eben bedürftigen armen Leuten zugute zu geben. Das heißt, dass ich zum Beispiel einem Obdachlosen auf der Straße was gebe. Oder dass ich irgendwie an Vereinigungen spende, wo ich weiß, dass diejenigen wirklich auch den Armen helfen. Oder dass ich mal jemanden einen Einkauf gebe. Oder dass ich meiner Pfarrcaritas ein bisschen was spende. Sowas. Wäre zum Beispiel im Sinne der Liberalität. Also Freigebigkeit. Und wir sind jetzt bei der letzten Untertugend angelangt. Und das ist die Epikeia. Das ist die Tugend, durch die man die Gedanken des Gesetzgebers kennt. So, was ist damit gemeint? Das klingt natürlich sehr gut, wie soll ich die Gedanken des Gesetzgebers kennen? Mit anderen Worten, damit ist gemeint nicht das Wissen, wie kann ich das Gesetz verdrehen, sondern das Wissen, was ist gemeint gewesen, als dieses Gesetz erlassen wurde, was ist der eigentliche Hintergrund dazu? Was will mir der Gesetzgeber damit sagen, damit ich auch weiß, warum ich das einhalten muss. Oder auch zum Beispiel weiß, was nicht darunter fällt. Also einerseits zu wissen, was ist sozusagen geboten und was ist verboten. Es gibt Gebote und Verbote. Und dann gibt es natürlich immer einen Graubereich und das ist eben dann genau die Frage, weiß ich, was der Gesetzgeber damit gemeint hat? gehe ich mal davon aus, dass er grundsätzlich etwas Gutes gemeint hat. Und ich glaube, im Grunde genommen, auch wenn wir vielleicht nicht jedem Gesetz immer in jedem Detail absolut zustimmen, können wir, glaube ich, doch zu einem Großteil ausgehen, dass an sich der Gesetzgeber eigentlich schon das Gute der Gesellschaft im Auge hat. Wollen wir das Ganze einfach wohlwollend betrachten und nicht immer alles misstrauisch. Einerseits ist das Leben leichter, zweitens können wir dann auch manche Dinge irgendwie vielleicht ein bisschen besser auch argumentieren, wenn wir dem anderen noch zugestehen, dass er vielleicht nicht was Böses im Sinne hat, sondern vielleicht eigentlich was Gutes meint. Das wäre zum Beispiel eine Sache, dass man lernt, eben auch herauszufinden, erstens, was hat der Gesetzgeber im Sinn, worum geht es dabei? Und zweitens, was ist denn überhaupt das Gesetz? Weil wenn ich das Gesetz nicht kenne, kann ich auch nicht wissen, was der Gesetzgeber damit überhaupt intendiert hat. Das heißt, ich muss mir das Gesetz in dem einen oder anderen Bezug einfach ganz durchlesen und dann mal schauen, was steht denn da wirklich drinnen. Und natürlich gibt es eine eigene Berufsgruppe, die das ganz gut kann, aber die sind ja auch berühmt dafür, dass sie auch die Aufgabe haben zu schauen, wie können sie das verdrehen. Das wäre eben nicht die Tugend. Die Tugend wäre eben, es nicht zu verdrehen, sondern zu schauen, was wollte der Gesetzgeber damit. Damit beenden wir heute jetzt mal diesen ersten Teil zur Tugend der Gerechtigkeit. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und wir gehen dann in der nächsten Folge gleich einmal auf die Laster zur Gerechtigkeit ein. Ja, es war heute eine sehr, sehr lange Folge, aber es sind noch mehr Untertugenden. Und bitte schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr selber denkt. Auch vielleicht Beispiele oder wenn ihr noch Fragen habt zu einer Tugend, die ihr nicht so ganz verstanden habt, bitte alles in die Kommentare. Mich würde irrsinnig freuen, zu wissen, was ihr denkt. Und bis zum nächsten Mal.